Ich glaube, also wenn man, um auf die Frage zu antworten, was braucht es aus der Führung heraus, um diverse Teams zu führen? Also ich glaube, und das ist so super leicht gesagt, aber ehrlicherweise nicht so leicht getan, es braucht wirklich ein Bewusstsein bei jeder einzelnen Führungskraft, dass Diversität, Andersartigkeit gut ist und dass es einen weiterbringt. Sich da immer wieder vor Augen zu führen, dass es gut ist, wenn ich mich gerade mal gefordert fühle durch eine sehr, sehr andere Perspektive hier mit am Tisch. Ich finde, so ein Umfeld zu schaffen, ist super wichtig.
Willkommen bei unserem Podcast 50/50 bei OMR. Wir sind Kira
und Isa.
Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50/50 näher zu kommen.
Heute geht es ums Thema diverse Teams. Diversität ist immer noch zu häufig ein theoretisches Ziel anstelle praktischer Realität in vielen Unternehmen. Dabei zeigen Studien längst, dass diverse, möglichst heterogene Teams deutlich innovativer und letztlich auch profitabler sind. Einer Marktanalyse der Strategieberatung McKinsey zufolge erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen überdurchschnittlich profitabel sind, um satte 25%, wenn die Belegschaft vielfältig aufgestellt ist. In Bezug auf Führungskräfte zeigt sich, gerade in Krisensituationen profitiert das Management von Vielfältigkeit. Divers aufgestellte Führungsteams wirtschaften schlicht nachhaltiger und führen besser.
Diversität bei Teams kann allerdings auch zu Herausforderungen führen. Eine fehlende Konsensfähigkeit kann anstrengend werden. Stress und Kommunikationsprobleme können entstehen. Wir wollen wissen, wie sieht das Thema in der Praxis aus? Wie klappt die Arbeit in diversen Teams? Wir sind sehr happy, gleich zwei Interviewgästinnen gefunden zu haben, die wertvolle Praxiserfahrungen in der Zusammenarbeit mit diversen Teams mitbringen.
Heute haben wir Christoph Bornschein und Annabel Jenisch zu Gast. Christoph Bornschein ist Gründer und CEO der TLGG GmbH. Christoph gründete vor 11 Jahren die Agentur mit Franzi Kühne, die auch immer mal wieder im Interview erwähnt wird. Mittlerweile zählt das Digitalunternehmen 200 MitarbeiterInnen an Standorten in Berlin und New York City. Annabel Jenisch ist Head of Growth bei TLGG. Sie hat 2018 den Consulting-Ableger der Digitalagentur mit aufgebaut. Sie begeistert sich sehr für neue Organisationsstrukturen und innovative Geschäftsmodelle.
Annabel und Christoph nehmen uns mit auf die Reise von TLGG und zeigen auf, was die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Zusammenarbeit von diversen Teams sind. Die beiden setzen sich kritisch mit Diversität auseinander und geben uns hier und da Einblicke, wie sie versuchen, das Thema bei TLGG voranzutreiben. Uns hat insbesondere die Offenheit und Transparenz der beiden begeistert. Denn sie sagen auch ganz klar, man muss sich wirklich überlegen, ob man das Thema Diversität und Inklusion als Unternehmen angehen möchte, denn der Weg kann manchmal steinig und langatmig sein. Wir sind gespannt, wie euch die Insights der beiden gefallen. Viel Spaß beim Hören. 50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hi Annabel, hi Christoph. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr aufs Gespräch.
Hallo.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Heute möchten wir mit euch über diverse Teams sprechen. Und zu Beginn einmal die Frage, was euch spontan als erstes einfällt, wenn ihr an das Thema denkt. Annabel, vielleicht willst du starten.
Super gerne. Also ich tue mich bei diverse Teams so ein bisschen schwer mit, nur über Frauen und Männer nachzudenken. Deshalb würde ich direkt am Anfang das schon mal öffnen. Wenn ich an diverse Teams denke, tatsächlich ist eine Frage, die mich super viel beschäftigt, das ganze Thema laut-leise. Wir sind in Strategieberatung. Es liegt sehr nahe, dass irgendwie sich laute Leute durchsetzen. Und ich finde so das ganze Thema Neurodiversität tatsächlich super spannend. Aber natürlich beschäftigt mich auch als Frau in der Wirtschaft das ganze Thema Frauen, Männer. Und das Erste, was mir da einfällt, ist, wir haben auch ganz schön was vor uns. Und ich finde es cool, wenn über solche Formate einfach wir uns dem Thema annehmen und vor allen Dingen Bewusstsein dafür schaffen. Ja, das sind so die ersten Gedanken dazu.
Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Christoph?
Bin gar nicht so unähnlich. Das ist natürlich auch irgendwie eine bequeme Luxusposition, da nicht sofort Gleichverteilung von Frauen und Männern zu verstehen, weil wir da irgendwie, glaube ich, wahnsinnig viel gemacht haben. Also so das, was mich gerade wirklich viel beschäftigt, ist tatsächlich so Diversität, die über diese reine Bipolarität der Geschlechter hinausgeht. Also wirklich Inklusion weiterzutreiben auf mehr Modelle sexueller Orientierung, unterschiedliche Kulturen, also genau die Fragen, die dann irgendwie komplexer werden. Ich stelle aber immer wieder fest, dass so ein bisschen so, dass man da gedanklich den aktuellen Diskurs gern übergaloppiert, wenn man nicht ernst nimmt, dass wir natürlich immer noch ein Geschlechterproblem als drängendstes, größtes Thema haben. Ich setze das immer so voraus als, na klar, und da muss man ran und dann das Nächste. Das ist so mein Denken darum.
Genau, ja, Diversität ist natürlich super breit gefächert. In unserem Podcast geht es jetzt natürlich speziell so ein bisschen um die Gendergerechtigkeit, aber wir können uns natürlich sehr, sehr gerne auch über Diversität im Allgemeinen unterhalten, weil das natürlich da auch stark mit einhergeht.
Und das tatsächlich, und wahrscheinlich kommt es daher, in unserem Fall auch, das ist, was uns, ich will nicht sagen mehr beschäftigt, aber was wir mehr als Problem empfinden. Also ich glaube, wir kommen so ein bisschen, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aus so einer, auf der Geschlechterseite sind wir gar nicht so schlecht. Wie sieht's denn bei den anderen Faktoren aus, Diskussion? So, das ist wahrscheinlich das, was gerade so dieses Denken sehr treibt.
Ja. Mit Torben, Lucy und die gelbe Gefahr, kurz TLGG, hast du, Christoph, mit zwei weiteren GründerInnen 2008 eine Agentur gegründet und ins Leben gerufen. Kannst du uns erzählen, wie sich das Unternehmen in den letzten 13 Jahren verändert hat? Vor allem auch im Hinblick auf die MitarbeiterInnenstruktur, die du gerade schon angesprochen hast?
Also erstmal ist es natürlich irgendwie so auf der ersten Dimension ist es natürlich unfassbar gewachsen. Also wir reden von drei Gründerinnen sitzen in einem Ladenbüro in Friedrichshain zu, ich glaube, ich weiß immer die Zahlen nicht, aber wir sind heute so 215 Leute. Das ist erstmal in sich selbst ein unfassbarer Wandel. Das ist auch ein Wandel von Kultur musst du irgendwann explizit machen, du musst irgendwie deine Überzeugung explizit machen und glaube der wahrnehmbarste auch auf Diversität bezogene Veränderungsschritt war tatsächlich irgendwie zu sagen, wir werden auch inklusiver, was Sprache, was Nationalitäten angeht. Also inzwischen ist hier eben tatsächlich Standardsprache von breiter Kommunikation Englisch. Was vor allen Dingen daran liegt, dass einfach, ich kann es gar nicht aus dem Kopf sagen, wirklich sehr viele Nationalitäten hier zusammen sind. Also von einem wirklich kleinen, immer sehr auf Gendergerechtigkeit setzenden Unternehmen sind wir zu einem relativ großen, jetzt eben tatsächlich auch in den ganzen Fragestellungen rund um Inklusivität, um Sprache, um Arbeitszeitmodell. Also wir haben von sehr einfacher Antwort zu, es wird immer komplexer, das Unternehmen entwickelt.
Und siehst du da auch einen Unterschied in der Anzahl Männer, Frauen im Laufe der Jahre?
Im Prinzip nicht. Also es ist, wenn du so guckst, wir messen das natürlich auch und gucken uns das an, sind wir immer so rund um die 50-50 gewesen. Es ist dann am Ende sind wir kein Weltkonzern, zwei mehr, zwei weniger. Auf den Führungsebenen ändern dann immer die Prozentsatz, aber insgesamt ist das Unternehmen im Ganzen ein 50-50 Kosmos. Und dann kannst du dir so, wenn du die Führungsebenen anguckst, pendelt das halt immer mal wieder. Das liegt dann eben tatsächlich daran, dass mal jemand hier wechselt und da wechselt und dass du auf einzelnen Führungsebenen so wenig Menschen hast, dass die Gründerin Frenzy verlässt das Unternehmen, schon viele Prozente an Ausschlag macht.
Ja. Ich würde noch mal ganz gerne darauf eingehen, wie ihr eure Teams zusammenstellt, beziehungsweise auch vielleicht Mitarbeitende einstellt und worauf ihr da achtet. Könnt ihr uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Mhm. Also es gibt ja bei uns tatsächlich immer irgendwie so zwei Arten von Teams. Das eine sind so ein bisschen die Konstanten, nämlich das Team, zu dem ich mich übers Jahr hin zugehörig fühle. Und dann haben wir ja ständig wechselnde Projektteams. Gerade bei den Teams, die so durch das Jahr hinweg tragen, da haben wir eine extrem hohe Diversität an Skills und auch achten da auf eine ganz gut ausgewogene Diversität dann auch an Geschlecht, sexueller Background, kultureller Background etc. Bei den Projektteams wird es tatsächlich ziemlich spannend, weil die sind deutlich kleiner. Also wir haben häufig irgendwie Projektteams von 2 bis dann auch mal rauf auf 10 Leute. Und das ist ehrlich gesagt für uns auch eine ziemliche Challenge. Wir versuchen, so gut wir es können, da irgendwie skillbasiert Teams zusammenzustellen, also so nüchtern wie möglich drauf zu gucken, was braucht hier eigentlich gerade dieser Kunde, was braucht dieses Projekt, und das dann zusammenzustellen und versuchen uns auch immer wieder so zu korrigieren in so Automatismen, die einen dann irgendwie in eher homogenere Teams reindrängen. Aber das ist ehrlicherweise Arbeit. Und gerade diese Frage, wollen wir also auf der Ebene Team, großes Team, zu dem ich mich übers Jahr hinweg zugehörig fühle, auf der Ebene haben wir ganz klar die Regel, da gibt es keine monogeschlechtlichen Teams. Und wenn wir die mal kurzfristig haben, dann versuchen wir über Recruiting, die wieder diverser aufzustellen. Auf den Projektteams wird es ein bisschen komplizierter, weil wenn du nur 2 oder 3 Leute in einem Team hast, sich die da jetzt tatsächlich zum Beispiel mit einer Quote reinzugehen, das würde uns im täglichen Doing ziemlich herausfordern. Aber wir diskutieren das, weil wir ehrlicherweise ja auch vor Kunde irgendwie für das einstehen wollen, was wir dort auch predigen. Und unter anderem ist das natürlich irgendwie, dass erfolgreiche Teams, erfolgreiche Unternehmen auch irgendwie auf diverse Teams setzen sollten. Das heißt, wir würden das dort gerne vorleben, aber sind da auch gefordert und halten das definitiv nicht immer durch, gerade da mit völlig diversen Teams immer reinzugehen.
Insgesamt kommst du halt tatsächlich zusammen, das ist ja das, was bei Annabelle anklingt, du musst es dir halt bewusst machen und du musst auch aktiv dafür entscheiden, was wir dann eben im Zweifel tun, wenn wir merken, dass so die Aufbauteams in eine Richtung kippen, dann ändern wir das über Recruiting. Aber ohne Bewusstsein würde das nicht funktionieren. Also weil Bewusstsein hat ja immer diesen Effekt von weniges Bewusstsein, Selbstreproduktion, sodass du eben merkst, ohne den Aufwand reinzustecken, würden wir unsere Ziele, was diverse Teams angeht, immer mal wieder verletzen. Das heißt, es muss irgendwie immer im Bewusstsein bleiben.
Ja, vielen Dank dafür. Das hört sich schon tatsächlich super spannend an. Ist das Bewusstsein nur auf Führungsebene sozusagen verankert oder sorgt ihr tatsächlich irgendwie täglich dafür, dass auch alle Mitarbeitenden dieses Bewusstsein haben und da vielleicht auch in irgendeiner Weise ein Mitspracherecht?
Ja, also wir haben ja tatsächlich um das Ganze, also gerade auch an der Person Frenzy natürlich, aber auch darüber hinaus ist das Thema schon immer ein sehr, sehr sichtbares bei uns im ganzen Unternehmen und auch für alle Mitarbeiter. Das geht so weit, dass wir auch in Bewerbungsgesprächen sitzen und zukünftige Kolleginnen zu uns sagen, so ganz ehrlich, die Kampagne zu dem Thema war für mich auch mit ausschlaggebend, mich bei euch zu bewerben, weil da irgendwie das richtige Wertegerüst vielleicht dann für die Bewerberin mitschwingt. Das Bewusstsein ist total in der ganzen Organisation und das geht so weit, dass auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch die Führungskräfte ganz klar auffordern und auch als Korrektiv irgendwie funktionieren. Wenn wir da in die eine oder andere Richtung als Führung ausschlagen, wird das auch wieder eingefordert. Also das liegt tatsächlich ziemlich breit drin und wir versuchen auch tatsächlich, ist es ein ganz aktuelles Thema, dass wir auch versuchen, einfach das nochmal mehr in Gesprächsrunden reinzuholen. Also dass wir mehr, ich glaube, das Thema, was Christoph schon zweimal genannt hat, das ganze Thema Bewusstsein. Alleine das Gespräch über das Thema, merken wir, hilft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern total, was wir jetzt gerade nochmal sehr aktiv in den Vordergrund stellen und zu ganz unterschiedlichen Themen einfach Gesprächsrunden machen, um in Austausch darüber zu kommen, wo stehen wir da eigentlich gerade, wie geht's denn vornehmlich tatsächlich aktuell noch Frauen mit unterschiedlichen Themen, wie geht's mit ihnen mit, habe ich das Gefühl, wir sind tatsächlich eine diverse Kultur oder reden wir nur darüber, habe ich das Gefühl, ich muss mich hier verbiegen, um Karriere zu machen, oder sind wir tatsächlich auch Durchlässigkeit nach oben da total offen, welche Fähigkeiten eingebracht werden. Also es ist, würde ich sagen, durch die ganze Organisation. Ja.
Und gibt es neben Gesprächen mit den Mitarbeitern auch andere Themen, die man bei der Führung von heterogenen Teams besonders beachten sollte?
Du kommst ja relativ schnell dahin, dass du immer dasselbe Problem hast mit beratenden Berufen, nämlich, also, und das ist was, wo wir viel darüber diskutieren und auch schon mal ganz furchtbar gescheitert sind, nämlich das ganze Thema Vereinbarkeitsfragestellung. Also wie kriegst du es tatsächlich hin, dass ein Job in jeder erdenklichen Lebens- und Familienkonstellation auszuüben ist? Das ist ja so ein bisschen so dieses Problem von Frauen haben überproportional häufiger die Care-Arbeit zu tun, was dann irgendwie Individualentscheidungen sind, für die wir oder zu denen wir keine Haltung haben. Was du dann tun kannst, ist eben dich mit der Frage zu beschäftigen, sind wir, was das Thema Kinderbetreuung angeht, besser aufgestellt als andere? Bieten wir Arbeitsmodelle, die flexibel genug sind? Und jetzt Geschichte des Scheiterns. Wir wollten tatsächlich hier mal einen Kindergarten eröffnen. Das wäre für uns so der große Durchbruch gewesen, ehrlich gesagt. Also das war ein Projekt, was wirklich viel verändert hätte und uns weit geholfen hätte. Wir mussten dann aber tatsächlich einsehen, dass der Kreuzberger Immobilienmarkt das nicht hergibt. Also es ist tatsächlich so, nur ganz kurze Anekdote, Kindergärten gehen davon aus, dass sie bei 15 Euro den Quadratmeter gefördert werden und so berechnet werden, dass die Miete, die für den Kindergarten bezahlt wird, in irgendeiner Welt, die gar keine echte Welt ist, hier in Kreuzberg kostet eine Miete, aber sowas wie 35 Euro. Und du kannst hier wirtschaftlich im Prinzip keinen Kindergarten betreiben. Also wir haben drei Betriebspartner schon gehabt und so, wir waren ja relativ weit und sind tatsächlich am Ende an der Immobilie dafür gescheitert. Das wäre aber aus unserer Sicht so der Schritt gewesen, wirklich nochmal, ich will jetzt nicht Gamechanger sagen, aber tatsächlich einen Schritt zu gehen auf gerade Vereinbarungsthemen, die uns nochmal sehr viel weitergebracht hätte. Da sind wir wieder zurück auf los und müssen jetzt mal gucken, was Corona irgendwie mit den Immobilienpreisen gemacht hat. Wäre immer noch irgendwie mein Traum, tatsächlich so einen Betriebskindergarten zu haben.
Ich würde dem noch vielleicht noch ein, zwei Punkte hinzufügen. Ich glaube, also wenn man, um auf die Frage zu antworten, was braucht es aus der Führung heraus, um diverse Teams zu führen. Also ich glaube, und das ist so super leicht gesagt, aber ehrlicherweise nicht so leicht getan, es braucht wirklich ein Bewusstsein bei jeder einzelnen Führungskraft, dass Diversität, Andersartigkeit gut ist und dass es einen weiterbringt, weil das sehen wir auch, wenn wir uns irgendwie die Zahlen angucken, gerade in Situationen, die stressbelastet sind, wo irgendwie Druck entsteht, neigt der Mensch einfach dazu, so in die bekannten Muster zu fallen und sich gerade, und ehrlicherweise ist unser Alltag permanent so, sich da immer wieder vor Augen zu führen, dass es gut ist, wenn ich mich gerade mal gefordert fühle durch eine sehr, sehr andere Perspektive hier mit am Tisch. Ich finde, so ein Umfeld zu schaffen ist super wichtig. Und auch als Führungskraft irgendwie ins Team immer wieder einen Rahmen zu schaffen, wo diese sehr unterschiedlichen Menschen irgendwie einen Raum finden. Ich habe ja vorhin so ein bisschen eingeleitet, auch mit diesem Thema so, es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen. Ich würde erstmal sagen, so unserem Geschäftsmodell tut's gut, wenn wir beides haben. Es gibt laute Menschen, leise Menschen. Es gibt Menschen, die brauchen einen Moment länger, um über was nachzudenken, kommen da mit einem wahnsinnig guten Gedanken. Und es gibt Menschen, die sind da sehr, sehr schnell. Und zum Beispiel auch ganz konkret in Meetingsituationen oder so, für all diese Menschen einen Raum zu schaffen und denen die Möglichkeit zu geben, sich so einzubringen, wie das für sie eben am besten funktioniert, würde ich schon als Kernaufgabe dann auch von der jeweiligen Führungskraft sehen.
Gelingt das? Es ist anstrengender, als es nicht zu tun. Und das ist eben genau das, was man irgendwie... Ja,
das glaube ich. Und nochmal die Frage, gelingt euch das immer? Also wenn ihr jetzt sehr auf Diversität auch bei den einzelnen Teams achtet. Nee. Also es ist dann schon so, dass irgendwie Spannungen auch auftreten oder irgendwie Teamkonstellationen nicht funktionieren? Oder
klar. Also am Ende ist es tatsächlich, es ist ja genauso wie mit Gleichverteilung von Rollen und ähnlichem. Du navigierst dich durch Scheitern und musst dann immer irgendwie wieder die Kraft entwickeln, zu sagen, okay, wir haben verstanden, das hat jetzt nicht funktioniert. Was ist irgendwie das, was wir daraus positiv lernen können? Und was müssen wir jetzt irgendwie anders machen, um das zum Funktionieren zu bringen? Also die Behauptung, es funktioniert immer, nein, tut's nicht. Annabelle sagt es ja, so Stresssituationen und harte Angespanntheit machen halt Muscle Memory sichtbar, was im Zweifel den einfachen Weg nimmt. Und der einfache Weg ist häufig nicht der Diversität treibt.
Und was wir so ein bisschen, und ich glaube, das ist dann, also ich hätte überhaupt nicht die Erwartung, dass jedes Team erfolgreich ist. Und ich finde nicht, wir sind dann wirklich bei Diversität angekommen, wenn es immer einfach ist und es immer gut funktioniert, sondern ich finde, unser Job ist, und das ist das, was wir sehr stark versuchen, dann immer wieder Rahmen zu finden, um das zu reflektieren, wie Christoph gerade sagte. Also einen Raum zu schaffen, wo man einmal reflektiert, warum sind wir hier eigentlich, warum haben wir nicht so performt, wie wir performt haben, und dann im Zweifel auch drüber zu sprechen, vielleicht hatte es was damit zu tun, dass wir nicht gut in der Lage waren, als Team irgendwie gut zusammen zu agieren. Das würde ich sagen, ist unser Job, und das ist was, wo wir immer mehr dazulernen und dem wir auch immer mehr Raum einräumen. Ich glaube, da ist immer so ein bisschen die Herausforderung, das zahlt nicht direkt sozusagen auf das Kundenprojekt ein oder auf den Outcome sozusagen ein, sondern vermeintlich beschäftigen wir uns mit uns und drehen irgendwie Schleifen und machen Selbsthilfekreise, aber am Ende ist es ehrlicherweise das, was uns immer wieder auf dem Job gut macht.
Ihr arbeitet ja auch viel mit Kunden. Da würde mich nochmal interessieren, wie geht ihr damit um, wenn zum Beispiel ein Kunde diskriminierende Aussagen trifft oder, keine Ahnung, die Frau Kaffee holen schickt, obwohl sie dieselbe Rolle hat wie jetzt ein Mann bei euch im Team. Kam das schon mal vor? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ich habe eine schöne Geschichte.
Ich habe mehrere schöne Geschichten. Annabelle, fang du an.
Wir sind gespannt.
Was für mich tatsächlich auch super kulturprägend war und noch super früh in meiner Zeit bei TGG, war ein Kunde, der es gepflegt hat, mich Mäuschen zu nennen.
Schön, ja.
Und was da dann die Reaktion, und das ist das, was für mich irgendwie so prägend war in meinem Vertrauen in diese Organisation, was die Reaktion damals von meinen Führungskräften war das Angebot, entweder einfach mit dem Kunden darüber zu sprechen, bis hin zu, wir können auch dieses Projekt abbrechen oder dich aus diesem Projekt rausnehmen, wenn das für dich belastend ist. Und da so konsequent zu sein und nicht gesagt zu bekommen, ja, reiß dich zusammen, ist ja nicht so schlimm, wirst halt Mäuschen genannt, fand ich für mich eine super wertvolle Beziehung, was diesen Punkt angeht. Und ja, das passiert uns ständig. Aber ich hole wahnsinnig gerne Kaffee. Und mein Ego kommt damit hervorragend zurecht.
Und am Ende ist es halt tatsächlich, es ist ein super schmaler Grat. Schlimmer sind ja die Situationen. Und ich habe den Eindruck, dass man das inzwischen weniger evident erlebt. Ich bin natürlich dann aber auch immer nicht das Ziel davon. Interessanter sind diese Situationen, die wirklich oft passieren, so: Die Kollegin in unserem Team ist die einzige Frau im Raum, inklusive des Kunden. Das ist tatsächlich, das passiert unfassbar oft. Und ich habe es mir zur Angewohnheit werden lassen, es nicht unerwähnt zu lassen, sondern es wirklich und aktiv anzusprechen und mit der Nase drauf zu stoßen, dass das jetzt so ist.
Cool. Und was sind dann so die Reaktionen?
Das kommt sehr drauf an. Alle, die du dir vorstellen kannst, wäre meine Antwort.
Aber
also von so überrascht, ach ja, stimmt ja, ist ja, müssen wir auch mal was machen, bis zu Unverständnis, hast du da irgendwie alle Spektren dabei. Vielleicht ist es so ein bisschen so eine positiv verstärkte Autosuggestion. Mein Eindruck ist, dass das mehr als irgendwie Handlungsaufruf verstanden wird als früher. Früher war das anders.
Ja, ja, cool. Aber es hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass ein Deal geplatzt ist.
Das weißt du dann im Zweifel ja immer nicht. Also ich wüsste nicht davon, dass es passiert ist. Aber tatsächlich wird mir dann auch immer irgendwie eine relativ hohe Narrenfreiheit zugestanden und die nutze ich dann halt, um sowas zu sagen. So, und ich finde, das ist mal das Mindeste, gerade in so, du hast eben eine Projektkonstellation, wo nur bei uns Frauen sind, dann musst du das irgendwie sagen. Also so, und auch ausdrücken, dass es irgendwie komisch ist. Ja. Und 2021 ganz, ganz, ganz nicht okay.
Was ich nur um das auch einmal gesagt zu haben, wir haben tatsächlich auch nicht wenige Kundinnen und ich kann nicht behaupten, dass der Raum ein freundlicherer, offenerer, diverserer ist, nur weil da jetzt Frauen unbedingt sitzen. Ne? Also ich würde schon auch definitiv weiterhin sagen, dass auch der Beitrag, den wir Frauen leisten, um einander ein diverseres Umfeld irgendwie zu schaffen, der ist auch noch nicht da, wo er sein könnte. Also ich muss mich da in die eigene Nase fassen. Ich fand es ganz spannend. Wir haben unsere erste Diskussionsrunde, von denen ich vorhin gesprochen habe, zu dem Thema Diversität hatten. Wir hatten eine Longlist an Themen und haben die gemeinsam zusammengestellt und sie auch gemeinsam priorisiert. Und das ganze Thema Wettbewerb unter Frauen, sich von Frauen getriggert fühlen, wurde ganz nach oben gevotet. Das heißt, also ich glaube, der Blocker sind da nicht per se die Männer, sondern es ist auch irgendwie, steckt auch tief in uns drin, dass wir uns im Zweifel von Frauen eher bedroht fühlen.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen und kennt ja irgendwie auch jede Frau, glaube ich mal, aus ihren eigenen Erfahrungen.
Wir kennen alle die Studien, die belegt haben, dass diverse Teams besser performen. Messt ihr den Erfolg tatsächlich eurer Teams, zum Beispiel anhand von KPIs? Und wenn ihr das tut, auf welche KPIs legt ihr da vielleicht besonderen Wert?
Ich glaube, da können wir beide drauf reagieren. Die ultimativen KPIs, um den Erfolg eines Teams zu messen, sind für uns, wie wahrscheinlich für die allermeisten anderen Unternehmen, natürlich irgendwie, sind wir wirtschaftlich erfolgreich. Und bei uns kann man das dann immer auch leicht runterbrechen. So im ersten Moment des Kundenkontakts haben wir eine gute Conversion. Also schaffen wir es, die Projekte reinzuholen, auf die wir uns bewerben. Aber ich nehme an, dass das nicht der KPIs, auf den ihr abzielt. Wir versuchen darüber hinaus natürlich uns unterschiedliche Faktoren anzugucken, von denen wir glauben, dass sie einen positiven Impact haben auf diverse oder erfolgreiche Teams. Was wir da und durch Corona verstärkt jetzt nochmal uns ganz regelmäßig angucken, ist so das ganze Thema, wie geht's dem Team, wie ist die Stimmung auf Individualebene, aber auch auf Teamebene, wie ist das Stresslevel, wie ist die Arbeitsbelastung. Und dann gehen wir quartalsweise da nochmal ein bisschen tiefer rein und gucken uns auch an, wie zufrieden sind die Personen mit ihrer Führung. Fühlt man sich als Individuum gesehen von seiner Führungskraft, in der eigenen Entwicklung bestärkt? Wie bewertet das Team die Kultur? Haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie unseren Werten treu bleiben? Und Teil unserer Werte ist definitiv auch das Thema Diversität. Wie funktioniert Entscheidungsfindung? Haben wir das Gefühl, das ist ein inkludierender Prozess oder ist das irgendwie sehr stark top-down? Also da gibt es dann ganz unterschiedliche Faktoren, die wir uns angucken, von denen wir glauben, dass sie am Ende dann auch einen positiven Impact im Zweifel auf emotionale Sicherheit haben, von dem ich behaupten würde, dass es irgendwie so die Grundvoraussetzung ist für funktionierende Teams und auch für diverse funktionierende Teams.
Und wenn man das kritisch angucken will, würde ich sagen, wir sind manchmal auch ein bisschen, ich will es nicht Lost in Data nennen, aber wir haben schon viel an Metrik. Und Annabelle sagt es, durch Corona ist es eher noch mal mehr geworden. Dadurch, dass wir auch sehr regelmäßig Pulse-Checks machen, sind wir da schon an einem Punkt, wo wir ultimativ sagen können, wenn dieser Indikator unter Threshold X geht, dann sollte man da reingehen. Wir sind da noch sehr im... auf welche Weisen kann man sich das angucken? Und dann stellt man immer wieder fest, wir gucken gerade mal wieder in so ein paar Diversitätskriterien rein, dass keiner der Indikatoren uns gezeigt hat, dass wir an Punkt X noch nicht gut genug sind.
Und ich würde ehrlich gesagt aber behaupten, Christoph, dass wir auch nie an den Punkt kommen werden, wo wir den einen KPI gefunden haben, weil das, glaube ich, einfach eine bisschen unterkomplexe Darstellung der Realität wäre, zu glauben, wenn das gegeben, wenn dieser eine Faktor ins Positive ausschlägt, dann sind wir da, wo wir sein wollen, sondern es ist halt einfach ein Flickenteppich an Einflussfaktoren und wir versuchen, das in seiner Komplexität zu betrachten, wenngleich das dann häufig dazu führt, ja, dass es die schiere Datenmenge natürlich dann auch wieder ein bisschen herausfordernd macht, so eine binäre Aussage darüber zu treffen, sind wir da gerade gut oder schlecht.
Und ich wollte es gar nicht so problematisieren. Ich glaube, das ist genau richtig, sich das immer qualitativ und quantitativ zugleich anzugucken. Also immer eine vom Datenmaterial, was vermeintlich irgendwie eine Einschätzbarkeit bietet, abgelöst auch eine qualitative Diskussion zu haben, die du dann in Daten nicht mehr reflektiert siehst.
Mhm. Ja. Und es ist ja auch einfach ein stetiger Prozess, der sich meistens kontinuierlich weiterentwickelt. Für einen Moment passt die eine KPI und dann ändert sich aber alles im Team und dann muss man wieder justieren.
Ja, bis hin zu, ich glaube, es wäre auch, also wir merken auch, Chris, ihr habt da vorhin, hat Chris schon kurz was dazu gesagt, zu unseren Quoten tatsächlich. Und die sind mal besser und mal schlechter, würde ich deshalb sagen, wir sind im einen Moment besser, uns für Diversität einzusetzen oder nicht. Nein, also im Zweifel sind wir dafür auch noch zu klein, als das, wie Christoph schon sagte, so da gehen halt ein, zwei und es mögen dann auch nicht zwingend Gründe sein, dass sich eine Frau ausgeschlossen gefühlt hat oder so. So, und das dann überzubewerten wäre, glaube ich, auch falsch.
Ja. Annabelle, ich glaube, du hast es eben schon angesprochen. Man kann sich Diversität auf die Fahne schreiben, ob man es am Ende dann aber macht, ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Habt ihr denn Tipps, wie ein Unternehmen es schaffen kann, eine Kultur zu etablieren, die chancengerecht und divers ist und wie in einem Unternehmen echte Inklusion oder sogar Equity entstehen kann?
Ja, also ich glaube, ganz am Anfang, und das ist wieder so diese Banalität, die jetzt Christoph und ich schon beide ein paar Mal in den Mund genommen haben, erstmal muss man sich, glaube ich, bewusst machen, ob man das wirklich will. Weil es ist ultra einfach zu sagen, so, ja klar wollen wir Diversität, aber in dem Moment, wo man dann irgendwie vor der Entscheidung steht, stelle ich jetzt einen Mann ein, der wahnsinnig gut passt oder eine Frau, die halb gut passt, dann wird es halt ungemütlich. Und ich glaube, es ist wirklich so ein erstmal ein Bekenntnis dazu, wollen wir das wirklich und wollen wir diesen anstrengenden Weg gehen, der auch nicht aufhört, sondern das wird irgendwie, das bleibt ein Thema. Und dann auch den Punkt, den wir schon erwähnt hatten, ich glaube, der Dialog darüber ist einfach unheimlich wichtig. Auch, dass überhaupt erstmal der Status quo zutage kommt, muss ich einfach mit den Kolleginnen im Unternehmen so viel wie möglich sprechen, um ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wo stehen wir denn gerade und wo können wir tatsächlich oder wo macht es Sinn, tatsächlich sich noch zu verbessern. Und dann gibt es aber natürlich, finde ich, ein paar Hygienefaktoren, also sowas wie Gender Pay Gap, das ist was, das muss man, finde ich, einfach, damit muss man einmal aufräumen. Sowas wie eine ausgewogene Sprache, die irgendwie alle mit einbezieht und in unserem Fall dann natürlich Englisch, damit sich auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe da angesprochen fühlen, ist für mich ein Hygienefaktor. Biases im Recruiting auszuschließen, ist für mich ein Hygienefaktor. Genau, und dann gibt es Themen, die so ein bisschen komplexer werden. Ich glaube, viele Organisationsstrukturen gibt es auch einfach eine systemische Diskriminierung. Christoph hat es vorhin schon angesprochen, so in dem Moment, wo du einfach nicht unterschiedliche Arbeitszeitmodelle zulässt, in dem Moment, wo du es nicht ermöglichst, dass Kinderbetreuung irgendwie im Arbeitsalltag stattfinden kann und so weiter. In dem Moment diskriminiere ich einfach das eine oder das andere Geschlecht systemisch. Genauso auch solche Dinge, wie ich vorhin schon angesprochen habe, haben wir Meeting-Regeln, die ermöglichen, dass wir uns darin alle gesehen fühlen. Sind wir gut darin als Unternehmen, tatsächlich Fähigkeiten zu bewerten versus einfach so sehr fühlig, intuitiv Teams beispielsweise zusammenzustellen? Also es ist jetzt irgendwie eine lange Liste an ein paar Dinge sind, finde ich, sehr anfassbar und die muss man einmal so hygienefaktormäßig ausschließen. Und dann wird es immer fuzzier und dann muss man im Zweifel immer mehr in Dialog gehen.
Ich glaube, am Ende kommt noch eine Sache obendrauf, die ich schon wichtig finde bei all dem, was du dann dafür tun kannst und was dann irgendwie auch Hygienefaktoren sind, musst du es trotzdem irgendwie aushalten, dass jemand sagt, und es ist immer noch scheiße, weil und dich nicht so an deinen eigenen Erfolgen berauschen. Also wir führen die Diskussion gerade deswegen auch mal wieder, weil es eben nicht so ist, dass die Zusammensetzung dieses Teams irgendwas mit der Verteilung der Nationalitäten in dem Bezirk, in dem diese Firma sitzt, zu tun hat. Und das ist nicht gut und das muss man dann irgendwie auch blöd finden dürfen und da irgendwie dann sagen, da sind wir noch nicht, wo wir sein müssen, wollen. Also tatsächlich, und das ist ja dann so Führungskraftthema, den Raum zu lassen, dafür zu sagen, es ist immer noch nicht gut, bleibt dann wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Schritt dieser Erkenntnis ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und das kann man ja auch offen und ehrlich sagen.
Und sich nicht von diesem Thema nerven lassen. Also ehrlicherweise habe ich auch schon jegliche Phasen durch an, ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden, weil ich hätte gerne, dass wir das alles schon gelöst haben. Und jetzt stellt euch doch nicht so an, ist doch eigentlich alles ganz okay hier. Und dann immer wieder als Führungskraft und wenn man die eigene Führungskraft adressiert, es immer wieder okay lassen. Mhm. Okay sein lassen, dass es eben doch noch ein Thema ist und auch noch ein Thema bleiben wird, ja. Obwohl es uns echt schon lange begleitet.
Glaubt ihr denn, dass Unternehmen, die sich kritisch mit Diversität auseinandersetzen, also wir haben jetzt erfahren, dass ihr es auf jeden Fall schon sehr, sehr lange tut, dass solche Unternehmen auch langfristig wettbewerbsfähiger sind und vielleicht auch sogar innovativer als solche, die sich gegebenenfalls noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben? Und vielleicht können wir dann auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ihr denkt oder was eure Meinung ist, vor welchen Herausforderungen dann vielleicht solche Unternehmen stehen, die sich eben so gar nicht mit solchen Themen auseinandersetzen wie Gendergerechtigkeit und Diversität im Allgemeinen?
Es gibt ja eine gnadenlos einfache Antwort darauf. Und die ist, in einer Zeit, in der Talente und Talentzugang, die eine Ebene für Wettbewerbsfähigkeit ist, für ganz, ganz viele Unternehmen, kann es nicht schädlich für ein Unternehmen sein, die andere Hälfte der Menschheit auch ansprechen zu können.
Ja.
Also da kommst du aus so einem, keine lange Diskussion nötig, wenn du tatsächlich 100% der Menschheit potenziell für Talente in deinem Unternehmen hältst, dann inkludier sie halt.
Und also und dahinter ein dickes Ausrufezeichen, weil das, glaube ich, da kommt dann lange nichts. Aber ich finde, was man dem noch hinzufügen kann, ist so die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt, hinter dem die Unternehmen stehen, sich an 100% der Menschheit und nicht nur an die männlichen knapp 50% richtet, ist relativ hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass rein männliche Teams relevant Produkte an auch Frauen verkaufen können, würde ich auch wiederum für relativ gering halten. Und auch noch eine Ergänzung, die Christoph vorhin schon erwähnt hat, beziehungsweise du hast auch auf das Thema angespielt, welchen strategischen Wettbewerbsnachteil haben die perspektivisch? Mhm. Haben sie natürlich, weil die werden das einfach, das wird sich ja immer weiter reproduzieren, wie Christoph vorhin schon sagte. Also du, wenn du nicht irgendwann mal einfach aus diesem Hamsterrad aussteigst, und das Thema dir einmal anguckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das auch noch ganz schön lange so bleibt.
Ja. Christoph hat gerade Talentzugang angesprochen. Setzt ihr Diversity als Hebel für euer Employer Branding ein?
Ich würde sagen, das tun wir gar nicht so strategisch. Das ist einfach tatsächlich nicht zu vermeiden, würde man fast sagen, weil also die Visibilität von Frenzy in dem Themenkosmos hat das dann irgendwie zu einem Attribut der Arbeitgebermarke gemacht. Würde ich das jetzt strategisch in die Employer Brand integrieren wollen? Eher nicht, weil ich es dann wieder sehr gemacht finden würde. Also ich finde tatsächlich, so eine Entstehung einer Marke muss aus dem Sein kommen, nicht aus dem Behaupten. Aber aus diesem Sein, was dann irgendwie ja durch Franzis Sichtbarkeit, aber auch durch Annabels Sichtbarkeit, durch Steffi ja sehr entstanden ist, macht das schon einen Unterschied, klar. Also so, Annabelle hat es vorhin gesagt, es kommen Frauen zu uns, weil sie das einen guten Ansatz finden und irgendwie die richtige Art, drüber nachzudenken.
Und dieses Ergänzung zu dem, das einfach sein, meine Hoffnung wäre ja, dass wir natürlich irgendwie unsere Marke schon so wahrgenommen wird, dass sich hier erstmal jeder zu Hause fühlen darf, aber dass dann im ersten Bewerbungsgespräch beispielsweise mal mindestens eine, vielleicht sogar zwei Frauen sitzen, das wäre für mich der Moment, den ich fast noch wichtiger finde, wo sie dann wirklich ehrlich fühlen, mitkriegen, dass wir das Thema ernst meinen. Und da haben wir regelmäßig Kommentare. Ich sitze oft mit einer zweiten Frau in einem Bewerbungsgespräch und nie wird das nicht kommentiert.
Wirklich?
Ja, und weil wir beide nicht aus HR sind, ne? Also im Zweifel, wenn man es gewohnt ist, noch die HR-Verantwortliche am Anfang kennenzulernen, ja, da sitzen ja gerne öfter mal Frauen. In dem Moment, wo die verstehen, okay, das sind einfach zwei Führungskräfte aus diesem Unternehmen, ist es auf jeden Fall bemerkenswert.
Ja. Ach, spannend, das kam bei mir tatsächlich noch nie. Und ich führe auch viele Bewerbungsgespräche mit weiteren Kolleginnen. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwann noch kommt.
Keine Ahnung, ob es mit der Branche zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber es ist echt immer wieder ein Thema.
Und würdet ihr sagen, dass, also ihr habt schon gesagt, dass ihr euch Diversität in eurem Team anguckt, dann ist es ja auch zwangsweise Teil eurer Recruiting-Strategie. Was macht ihr denn, wenn sich auf Stellen beispielsweise nur eine sehr homogene Gruppe von Menschen, zum Beispiel das klassische Beispiel alte weiße Männer, beziehungsweise in dem Fall eher weiße Männer, bewerben?
Länger warten, mehr Mühe reinstecken. Also es ist tatsächlich so, dass wir dann im Zweifel, es gibt Stellen, wo wir tatsächlich im Übermaß dann sehr gleiche Bewerbungen kriegen, dann dauert so eine Besetzung eben dann mal länger, bis wir mehr Kandidaten gesehen haben.
Und schaut ihr euch dann auch andere Kanäle an?
Wie meinst du?
Beziehungsweise postet die Stelle auf anderen Kanälen?
Ja. Also genau.
Stärker noch aktiv zu suchen. Ja. Tatsächlich, also wir haben das immer wieder, dass wir sind ja echt in einer super privilegierten Situation, dass wir relativ ausgewogen sind. Das heißt, wir haben gar nicht so häufig den Fall, dass wir sagen, wir müssen jetzt auf dieser Stelle eine Frau einstellen. Das haben wir immer wieder und dann passiert genau das, was Christoph gerade sagte. Wir sind aber schon auch häufig einfach in der Luxusposition, dass wir uns einfach die Skills angucken können.
Ja.
Dann, wenn da halt ein Mann drauf passt, ist das auch tatsächlich okay.
Aber fängt es nicht da schon an, dass man sagt, oder dass man das Gefühl bekommt, es bewerben sich nur weiße Männer auf diese Stelle, ist dann vielleicht die Stellenausschreibung falsch, gibt es in diesem Sinne ja nicht, aber blöd definiert oder nicht, gendergerecht, genderneutral?
Das sind sie im Zweifel ja alle. Ich glaube, es hat, also da, wo ich es sehe und mitbekomme, hat es tatsächlich mit Rollen zu tun, wo du auch so im Arbeitsmarkt einfach siehst, was irgendwie so ein Data-Rollen hast du halt tatsächlich dadurch, dass wir in der Ausbildung schon ein statistisches Problem haben, wenig Frauen in MINT-Berufen. So ist ein Problem ganz unten in Beginn von Ausbildungskarrieren. Was wir dann machen, ist tatsächlich Active Search. Also dann musst du halt Kandidaten ansprechen, wenn du feststellst, es gibt nur ganz wenige. Dann geht es eben nicht mit dem Schleppnetz, sondern dann muss mit dem Speer geangelt werden.
Ja.
Was wir auch durchaus versuchen, wir versuchen ja auch irgendwie an Universitäten zu gehen. Franzi ist ja durchaus auch nicht nur in der Wirtschaft irgendwie präsent. Christoph engagiert sich auch in der Bildung und so weiter. Also wir versuchen schon auch an der Stelle, wo irgendwie wir alle sozialisiert werden, wo jetzt noch irgendwie junge Mädchen groß werden und sich irgendwie auf ihre Karriere vorbereiten, an der Stelle auch einfach schon irgendwie Zeichen zu setzen.
Cool, ja.
Ich war gestern gerade bei Tumo, einer Coding School, deren Botschafter ich jetzt zusammen mit Doro Bär und Verena Pauster werde.
Oh, sehr cool.
Und da werden wohl 50% Mädchen, 50% Jungs in Coding, Game Design und so ausgebildet. Also am Ende hast du ja ganz viele Situationen, wo wir die Konsequenz von etwas sehen, was viel, viel früher begonnen hat, nämlich zum Beispiel eben gar nicht so gute Inklusion bei MINT-Ausbildung.
Ja. Habt ihr denn noch ultimative Tipps für Unternehmen, wie diese ein bisschen diverser, gendergerechter werden können und vielleicht auch im Hinblick auf Teams? Also ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr bei euren konstanten Teams auch insbesondere schon eine hohe Diversität erreicht habt. Wie schaffen das andere Unternehmen? Wie geht man das Thema am besten an?
Das kommt auf Größe an. Also da ist es halt wirklich tatsächlich, du hast ja ein großes Problem, gucken wir uns so Konzerne an. Du hast jetzt an der Spitze im Aufsichtsrat eine Quotierung, vielleicht kommt auch im Vorstand noch eine. Ich habe ja auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gesessen. So am Ende musst du es tatsächlich vor allen Dingen unten in der Karriere anfangen. Also es geht wirklich darum, sich Pfade im Ganzen anzugucken. Und meistens hast du ja in so Teamkarriere-Teilen noch eine gute Verteilung von 50-50 und dann irgendwann kippt das. Und das dann tatsächlich mal in der Produktion, würde man sagen, die Bottlenecken, also wirklich durchzugehen, warum setzt sich das nach oben nicht vor Ort, ist halt ein holistisches Unterfangen über ein ganzes Unternehmen, wenn du ein großes hast. Und das ist total aufwendig. Aber fängt eben bei ganz unten im Karrierepfad an.
Und dann die Punkte, die wir schon erwähnt haben. Also ich glaube, es fängt an mit Bewusstsein und Bock haben auf anstrengend, wird anstrengend. Und ich finde dann irgendwie so diese Hygienefaktoren schon mal ganz schnell auszuschließen. Also es darf einfach keine Diskussion mehr sein, Part-Time zu arbeiten. Es darf keine Diskussion mehr sein, dass man als Frau, weil man im Zweifel nicht so viel Bock hat, sein Gehalt mühsam zu verhandeln, deshalb weniger verdient. Also an diesen Stellen kann, glaube ich, schon auch HR einfach einen Unterschied machen, irgendwie die Grundlagen zu legen. Und dann setzt sich das hoffentlich irgendwie in die ein bisschen schwerer greifbaren Dinge wie Kultur und so weiter auch fort.
Habt ihr auch Tipps für Mitarbeitende, was diese tun können, um Diversität im Unternehmen zu fördern?
Laut sein.
Einfordern, ja.
Ja, also tatsächlich ist es ein, und so funktioniert Veränderung am besten, auch bei uns am besten. Es ist so ein laut sein, sichtbar machen.
Und darauf vertrauen, dass das sehr okay ist, das einzufordern. Weil kann ich auch über mich sprechen. Ich stelle mir definitiv auch regelmäßig die Frage, ist das jetzt hier gerade irgendwie angemessen, dass ich hier gerade nochmal aufmucke und irgendwas anklage und sich da auch immer wieder als Frau selber zu bestärken, zu sagen, so, nee, ist mir wichtig, ist dran, ist okay.
Also auch hartnäckig sein.
Ja.
Am Ende stellen wir immer die Frage, was eure Top 3 Ideen wären, um an das Ziel 50-50, sprich 50% Frauen und 50% Männer in der Wirtschaft und in Führungspositionen zu erreichen. Habt ihr da Ideen?
Ich glaube, wir sind uns relativ einig.
Ne? Oh, aber wir würden es anders formulieren.
Ich mach's einmal in schlicht und dann kannst du dem eins draufsetzen, Christoph. Worüber wir gerade gesprochen haben, schon in der Erziehung, ganz früh in der Sozialisierung von Jungen wie Mädchen, Frauen wie Männern, auf dieses Thema achten, und da einfach sehr bemüht sein, ist für mich das eine. Dann Hygienefaktor, aber leider immer noch in Deutschland beileibe nicht da, wo es sein soll. Das ganze Thema Kinderbetreuung müssen wir einfach in den Griff kriegen, weil das ist die Keule, das schlägt alles. Und dann ehrlicherweise wieder dieses Mindset-Thema, so anfangen, den Studien wirklich zu glauben und nicht, auch gerade wenn es ungemütlich wird, wieder in alte Muster zurückfallen, sondern sich immer wieder ermahnen, da dran zu bleiben.
Und am Ende glaube ich, und das ist dann so meine Perspektive darauf, ich habe das ja irgendwie gerade kürzlich auch mit Olaf Scholz verhandeln dürfen, ich glaube, wir müssen auch das Erbe der Industrialisierung hinter uns lassen, diese Gesellschaft rund um so ein Primat eines bestimmten Arbeitsverhältnisses aufzubauen. Also so, die 40-jährige Vollzeitstelle sozialversicherungspflichtig ist halt eben tatsächlich nicht mehr das, was in dieser Gesellschaft die absolute Norm sein wird. Und tatsächlich so dieses Unterschiedlichkeit und Pluralität als das neue Normal anzuerkennen, in Bildung, in Arbeitsrecht und Ähnlichem, das ist tatsächlich eins der riesigen Themen. Und du hast halt immer noch Situationen, in der, weiß nicht, der Solo-Selbstständige aus der Sicht der Gewerkschaften auch unseres Arbeitsministeriums ist halt irgendwie die traurig bemitleidenswerte Gig-Economy-Person, die es natürlich auch sein kann, aber das ist eben nicht nur. Also ich glaube, am Ende brauchen wir so ein gesellschaftliches Normalbild von, es ist gut, dass wir eine n-diverse Anzahl an Arbeitsformen haben und für eine Gesellschaft, die eine Wissensgesellschaft ist und postindustriell eben auch notwendig. Und dann bist du eben tatsächlich bei, und da ist Kinderbetreuung irgendwie die einfachste Konsequenz, da bist du bei Vereinbarkeit deines Lebens mit deiner Arbeit, muss halt immer gegeben sein. Und wir müssen da irgendwie versuchen, so viel wie möglich für zu tun, Unterschiedlichkeit zu ermöglichen. Weil menschliche Bedürfnisse sind eben so unterschiedlich. Das heißt aber nicht, dass man sie irgendwie exkludieren kann, sollte, muss.
Ja. Und noch ein Nachtrag, weil es so einfach ist, darüber so abstrakt zu sprechen. Guckt mal alle eure eigenen Beziehungen an, das eigene Umfeld, und dann kann vielleicht doch der eine oder andere Anfang 30-Jährige, der gerade ein Kind bekommen hat, nochmal drüber nachdenken, ob nicht auch er 80% arbeiten kann und nicht nur die Frau. Das finde ich wirklich beeindruckend, wie auch in meiner Generation da irgendwie das immer noch so dann wirklich runter auf N gleich 1 doch vermeintlich schwerer ist, da seinen eigenen Beitrag zu leisten, und gerade den Männern ehrlicherweise.
Ja, absolut. Ja, super. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Ich glaube, wir haben viele Ideen mitgenommen und es war eine spannende Erfahrung, den ersten Podcast zu viert zu machen.
Ja, und ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es irgendwie auch ein langer Weg sein kann und man sich immer wieder hinterfragen muss und ja, man sich auch diese Frage wirklich stellen sollte, will man das wirklich und ist man bereit, dafür auch irgendwie was zu geben und dafür einzustehen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sich am Ende nur lohnen kann. Herzlichen Dank euch zwei.
Danke euch.
Wir hoffen, die Podcast-Folge mit Christoph und Annabelle hat euch gefallen und ihr treibt das Thema diverse Teams in eurem Unternehmen nun mit voran. Falls ihr Ideen, Wünsche und Anregungen für den Podcast habt, schreibt gerne an 5050@omr.com.
Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung bei Apple Podcast dalasst und Folgen, die euch interessieren, an KollegInnen oder Freundinnen weiterleitet, damit wir möglichst viele Menschen auf die Reise in eine gendergerechte Welt mitnehmen können.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.